Bin ich da? Also ich bin da, das weiß ich. Ihr hört mich, ja? Gut. Ich mache mir ein bisschen Platz. Oh, ich atme auch. Super, danke. Schluck. Da kann man es irgendwie verstellen, dass es weiter nach unten ist. So. Gut. Ich will ja nicht, dass ihr die ganze Zeit meine Nasenatmung hier hört. Das wäre eher unangenehm. Vielleicht sogar unangenehmer für mich als für euch. Das weiß ich nicht. Lässt sich wahrscheinlich schlecht messen. Guten Morgen, Haus des Herrn. Ich möchte ganz am Anfang erstmal beten. Gott, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und das wollen wir machen heute Morgen. Wir feiern dich mit unseren Liedern, wir feiern dich mit den Gebeten, die wir zu dir sprechen, wir feiern dich mit der Predigt durch dein Wort, Gott, wir feiern dich, wenn wir deine Gegenwart in unserem Herzen spüren, wir feiern dich, wenn wir überzeugt sind, dass das, was du sagst, wahr ist, Gott, und wir wollen dich heute Morgen erleben und wir wollen dir Ehre für das geben, wie du bist, wer du bist und was du tust und was du schon alles getan hast. Und Gott, ich bitte dich, richtet unser Herz heute Morgen auf dich aus. Heiliger Geist, mach du uns offen für das, was du sagen möchtest. Und ich danke dir, dass du weißt, wo jeder Einzelne heute Morgen von uns ist und dass du uns genau dort begegnest und dass du genau dort zu uns sprechen kannst. Danke, dass du da bist. Amen. Wir sind gerade in der Predigtreihe Beten wie Paulus. Damit hat Anneli letzte Woche angefangen. Und wir wollen zuallererst mal so einen kleinen Rückblick machen. Anneli hat gepredigt aus 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Und ist die PowerPoint da? Noch nicht. Weil dann könnten wir diesen schönen Baum sehen, den ihr euch jetzt schon mal alle vorstellen könnt, wie er letzte Woche hier war. Eure Vorstellungskraft ist jetzt verlangt. Also Anneli hat darüber gepredigt, dass es grundlegende Dinge gibt beim Beten, auf die wir achten sollten. Und man kann die Gebete von Paulus nehmen und anschauen. Wir können uns anschauen, wie betet denn Paulus und wie wäre es für uns sinnvoll zu beten. Und den ersten Punkt, den er genannt hatte, war, wir sollen mit Perspektive beten. Denn wir sollen dankbar, mit dankbarem Herzen beten, Gott dankbar und mit Zuversicht, dass er das, worum wir ihn bitten, dass er das tatsächlich auch geben kann, dass er gut ist. Den zweiten Punkt, so langsam wird's. Den zweiten Punkt, den er genannt hat, war, wir sollen um das Richtige beten. Und da haben wir letzte Woche gehört, dass Paulus darum betet, dass die Thessalonicher würdig ihrer Berufung wandeln. Also, dass sie dementsprechend wandeln, nachdem sie berufen wurden, ein heiliges Leben führen und dass sie Gottes Kraft bekommen. Da sehe ich ihn schon, den Baum. Und der dritte Punkt in Anderlis Predigt letzte Woche war, wir sollen mit den richtigen Zielen beten. Da ist nochmal der Baum. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wie er das alles erklärt hat. Ich nicht mehr ins Detail, aber für diejenigen, die visuell unter euch unterwegs sind, denen hilft es jetzt vielleicht nochmal, sich an diese drei Punkte zu erinnern. Du kannst nochmal klicken, dann haben wir die hier nämlich auch. Genau, der dritte Punkt ist, wir sollen mit dem richtigen Ziel beten, nämlich das Ziel haben, dass Jesus wieder verherrlicht wird, dass er wiederkommt, dass wir eine Ewigkeit mit ihm haben und dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild, dass wir ihm ähnlich gemacht werden. Das ist das Ziel, das wir beim Beten haben sollten. Ihr kennt bestimmt das Bild, das in der Bibel oft benutzt wird, das ist nämlich das Bild von der Gemeinde als die Braut von Jesus und Jesus als der Bräutigam. Jetzt kommen vielleicht die Männer und sagen, nicht schon wieder die Braut. Ich will nicht immer die Braut sein, keine Angst. Ich möchte euch heute viel mehr dazu auffordern. Stellt euch heute euch selbst vor als Freund des Bräutigams und als Freund der Braut. Das macht Johannes der Täufer einmal. Und ich möchte euch heute Morgen auffordern, euch mal in diese Rolle zu versetzen. Stellt euch vor in der Rolle als Freund der Gemeinde, als Freund der Braut und des Bräutigams. Und ich habe euch einen Clip mitgebracht, einfach um euch zu zeigen, wie ihr es am besten nicht machen sollt. Das dürft ihr euch mal kurz anschauen. Da ist so ein Play, genau. Play-Button eigentlich. Genau. Oh, nur ohne Ton, das ist natürlich schade. Schade. Ja, die Technik. Ich kann es leider nicht nachvertonen. Schade. Naja, gut. Es ist nicht essentiell, es ist nicht wichtig für die Predigt. Ich dachte, es wäre nur vielleicht mal schön, hier an dieser Stelle zu sehen. Also wie es nicht sein soll, ist, wir sollen nicht neidisch aufeinander sein. Ich soll nicht neidisch sein auf die Braut. Ich soll nicht neidisch sein auf meinen Nachbar. Wenn du eine gute Zeit mit Jesus hast, wenn du eine gute Zeit mit Gott hast, dann will ich nicht diejenige sein, die sich denkt, hätte ich aber auch gern, wie blöd er, sie hat's. Sondern wir sollen uns mit der Braut freuen, wir sollen uns mit der Gemeinde freuen. Wir haben vorhin gesungen in einem Lied, öffne mein Herz, lass mich spüren, was du fühlst. Gott, lass mich spüren, was du fühlst. Ich will spüren, was du fühlst. Und eine Sache, die Gott in seinem Herzen ganz, ganz wichtig ist und sehr, sehr am Herzen liegt, das ist die Gemeinde, das sind wir als Ganzes, das ist seine Braut, das sind die, ist die Gemeinschaft der Christen, alle, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Und wenn wir sagen und wenn wir singen, lass mich spüren, was du spürst, und wir meinen es ernst, dann müssen wir bereit sein, dass Gott uns eine Liebe für seine Gemeinde ins Herz geben wird und dass wir eine Liebe zu seiner Braut entwickeln werden. Ich möchte uns heute Morgen aufrufen, zu sein wie kleine Kinder, das ist auch ein Beispiel, das wir aus der Bibel kennen. Kleine Kinder insofern, wie ihr kennt es vielleicht, wenn ein Vater mit seinem Kind einen Tag verbringt und der Vater bohrt in der Nase, dann sieht man oft nebendran das Kind Nase bohren. Oder aber, wenn der Vater pfeifend durch die Gegend läuft und irgendwie einen Satz macht, dann fängt das Kind an, es versucht zu pfeifen, schafft es meistens nicht. Aber das kann man oft beobachten. Oder wenn der Papa anfängt, an die Chips-Tüte zu gehen und sich Chips rausnimmt und isst Chips, dann will das Kind auch die Chips essen. Oder wenn der Papa der Mama einen Kuss gibt, dann beobachten wir oft, dass auch das Kind kommen will und der Mama einen Kuss geben will. Und ich möchte uns heute Morgen auffordern, lasst uns mehr sein wie kleine Kinder. Lasst uns sein wie jemand, der auf Gott schaut und dann nachmachen möchte, was Gott macht, der sich das zum Vorbild nimmt. Und Gott hat eine Liebe im Herzen für seine Gemeinde, für seine Braut. Lasst uns sein wie Kinder, die das nachahmen wollen, die sich auch nach dieser Liebe für seine Braut und für seine Gemeinde sehnen. Also wir sind als alle gemeinsam Teil dieser Braut. Aber heute, wie gesagt, wollen wir der Freund der Braut sein, die Freundin der Braut sein. Paulus sagt auch einmal, ich bin Mitarbeiter an eurer Freude. Wir wollen heute Mitarbeiter sein. Und lasst uns der Gemeinde leidenschaftlich im und durch Gebet dienen. Jetzt sind wir beim Thema. Das Thema ist leidenschaftlich für andere beten. Und der Text, den seht ihr hier vorne schon, ist in 1. Thessalonicher 3, Vers 9 bis 13. Da steht, wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch fehlt, an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Und wir haben letzte Woche schon gehört von Annalee, dass dieser zweite Punkt ist, bitte um das Richtige. Wir behalten im Kopf und wir nehmen als Voraussetzung, wir bitten mit Dankbarkeit und mit Vertrauen auf Gott und an Gott. Und der zweite Punkt, bitte um das Richtige. Und da hat Annalee letzte Woche ausgeführt, dass eben die Thessalonicher würdig ihrer Berufung wandeln sollen und dass sie Gottes Kraft bekommen sollen. Und wir beschäftigen uns heute mit zwei oder drei weiteren Punkten. Paulus in seinem Gebet bittet für die Thessalonicher, dass sie wachsen in ihrer Liebe zu allen Menschen. Das lasse ich hier jetzt einfach mal stehen. Würde das Ganze sprengen, wenn ich da jetzt auch noch ins Tiefe gehe. Da haben wir von Annalee vor ein paar Wochen in der alten Seilerei schon mal eine Predigt gehört. Ich möchte heute mehr den Blick drauf legen. Paulus fordert uns auf und er bittet für die Thessalonicher eine größere Liebe, dass sie eine größere Liebe zueinander bekommen. Es steht in Vers 12, und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Aber bevor ich jetzt anfange, uns zu erzählen, wie wichtig es ist, die Gemeinde zu lieben, möchte ich einen Schritt zurückgehen, noch weiter vorne anfangen und aus Johannes, 1. Johannesbrief, eine Stelle vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 13 steht: Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Und in 1. Johannes 4, 19 lesen wir, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir hören, die Grundlage und der Ursprung der Liebe ist in Gott selbst. In dieser Stelle hören wir sogar, Gott ist die Liebe. Und bevor wir anfangen zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, Menschen zu lieben, ich entscheide mich jetzt, ich schütte mich aus vor allen und gebe alles hin, müssen wir verstehen, was das Fundament der Liebe ist. In dieser Stelle bekommen wir gesagt und erklärt, Jesu Opfer am Kreuz ist das Fundament der Liebe. Jesus hat dich geliebt, bevor du ihn geliebt hast. Gott hat Ja zu dir gesagt und seinen Sohn gesandt, bevor du dich für ihn entschieden hast. Der Grund, warum du jetzt lieben kannst, ist, weil dich einer zuerst geliebt hat, weil dein Herz voll ist mit dieser Liebe, die vom Vater kommt und du jetzt weitergeben kannst. Du musst nicht aus dem Leeren schöpfen und weitergeben, sondern du brauchst es erst, dass du gefüllt wirst. Und es passiert, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst als deinen Herrn und Retter. Amen. Als Fundament der Liebe ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und von diesem Fundament aus können wir anfangen, aktiv zu werden. In Johannes heißt es weiter im 1. Johannesbrief: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Jetzt können wir uns das anschauen. Wenn wir gefüllt sind, können wir losgehen und sagen, okay, jetzt kann ich anfangen, das Ganze zu tun, was Gott von mir verlangt, weil ich bin befähigt. In 1. Petrus steht, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister. geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Also du und ich, wir sind eine Gemeinde und wir sind dazu aufgerufen, uns als Geschwister zu lieben. Jetzt darfst du gern mal den Blick einmal nach rechts und einmal nach links schweifen lassen. Und dann siehst du die Menschen, die du aufgerufen bist, zu lieben und die du lieben sollst. Auch die Doofen? Ja, auch die Doofen. Die gibt's dann nicht mehr, wenn wir sie lieben. Also du und ich, wir sind aufgerufen, einander zu lieben. Ich bin aufgerufen, dich zu lieben, wenn du super lieb zu mir bist. Dann mache ich das ziemlich gern. Ich bin aufgerufen, dich zu lieben, wenn du geistlich wächst und vorbildhaft bist. Das liebe ich in meiner Hausgruppe, wenn ich bei jemandem sehe, wow, was für ein Vorbild, das ist ja traumhaft. Also die schicken mal raus und die nehmen wir als Paradebeispiel. Dann darfst du den Nächsten lieben, dann darf ich dich lieben. Ich darf dich und ich soll dich und ich muss dich lieben, wenn du mir tierisch auf die Nerven gehst. Tierisch. Das kommt schon manchmal vor, dass mir jemand tierisch auf die Nerven geht. Und auch da soll ich dich lieben und sollst du mich lieben. Ich darf und soll dich lieben und bin dazu aufgerufen, wenn du mich persönlich angreifst, wenn du gegen mich gehst, wenn du was gegen mich hast, dann bin ich immer noch aufgerufen, dich zu lieben. Und ich bin aufgerufen, dich und euch zu lieben, wenn du Dummheiten machst, die mir nicht gefallen. Wir sind aufgerufen, einander zu lieben, egal wie sich der andere mir und dir gegenüber verhält, egal ob er sich mir gegenüber gut verhält oder ob er sich mir gegenüber schlecht verhält. Der Aufruf bleibt der gleiche und es gibt kein Argument, das uns da irgendwie rausholen könnte. Kolosser 3 steht, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Also vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Gut, jetzt könntest du vielleicht sagen, okay, wenn es so ist, also wenn ich alle lieben muss, ich muss ja nicht mit allen was zu tun haben. Ich kann ja einfach mich ein bisschen zurückziehen, denen, die ich nicht so mag, die mir so ein bisschen auf den Keks gehen, denen gehe ich einfach aus dem Weg, dann kriegen wir schon alles hin, dann kann ich auch jeden lieben. Aber das ist nicht Sinn der Sache. So hat sich das Gott nicht gedacht. Das war nicht der Sinn. Und Jesus ist dir auch nicht aus dem Weg gegangen, als du noch in Rebellion gegen ihn gelebt hast. Er ist dir entgegengekommen, er ist dir nicht aus dem Weg gegangen. Er hat sich nicht zurückgerufen. Gott ruft uns in Gemeinschaft zueinander. Er hat uns in diese Gemeinde reingestellt. Das war seine Idee. Es ist nicht nur dummer Zufall, plupp. Wir sind Christen, wir haben uns zusammengefunden, weil wir eine Interessensgemeinschaft sind, sondern es war Gottes Idee, dass wir hier zusammensitzen, dass wir eine Einheit bilden. Und wir sehen in den Sprüchen, da lesen wir, Eisen schleift Eisen und es tut gut. Das passiert nur in der Gemeinschaft, die nicht komplett homogen ist, die nicht, ah, findest du das gut? Ja, das finde ich gut, aber das finde ich was noch besser. Ja, genau, noch besser. Also eine Gemeinschaft, wo einer den anderen über alles lobt und alles ist toll, weil wir sind alles so in eine Richtung, dass überhaupt gar kein Widerspruch kommt. Es wird zum einen recht schräg, weil wenn ich jemand finde, der mit mir immer hundertprozentig einer Meinung ist, dann wäre ich nicht gerne in dieser Gemeinschaft langfristig, weil das könnte recht komische Bahnen annehmen. Und es tut uns nicht gut, denn Eisen schleift Eisen. Wir müssen ab und zu einfach aufeinander kommen. Such dir eine Hausgruppe und ich verspreche dir, es wird Gelegenheit geben, dein Eisen zu schleifen. Aber nicht in dem Sinne, dass wir uns die Köpfe einrennen und aufeinander prallen und anfangen zu diskutieren, wer recht hat, sondern es wird dich, es schleift mich und es schleift dich, indem wir lernen, den anderen zu lieben. Aber das Allerbeste, ich meine, dieses Lieben hört sich erstmal sehr herausfordernd an. weil es gibt doch schon ziemlich viele Leute, die, mit denen man nicht auf Anhieb auf einer Wellenlänge ist. Und sobald das passiert, wird es herausfordernd. Aber man kann das auch von der anderen Seite betrachten. Denn dass wir einander lieben sollen, bedeutet auch, dass die anderen dich lieben sollen. Nicht nur du sie, sondern sie auch dich. Mir tut es ziemlich gut, weil ich bin manchmal ziemlich assi drauf. Ich bin manchmal unleidig, ich bin manchmal, weiß nicht, manchmal ist mit mir nicht schön Kirschen essen, manchmal bin ich motzig, dann meckere ich an allem rum, das bekommen dann häufig meine Arbeitskolleginnen ab, weil dann bin ich kurz angebunden und kleinlich. Und aber auch dann, wir als Gemeinde sollen einander lieben. Du hast auch, ist es nicht schön, wenn du so drauf bist, wenn du ätzend drauf bist und du hast Leute um dich rum, die dich trotzdem annehmen. Du hast Leute um dich rum, die nicht sagen, naja gut, dann ziehe ich mich halt zurück, mit dem kann ich nicht. Ist es nicht schön, wenn du trotzdem noch Teil der Gemeinschaft bist, selbst wenn du ätzend drauf bist? Und das ist nichts, was meine blöde Eigenart fördert. Das ist nichts, wo ich mir sage, na gut, die kommen ja auch so mit mir klar, dann kann ich ja weiter so ätzend sein, wie ich bin. Sondern wenn ich erlebe, dass ich blöd drauf bin, und meistens gehe ich mir da ja selbst auf die Nerven, wenn ich blöd drauf bin, und ich erlebe, dass die anderen trotzdem noch auf meiner Seite sind, dass die anderen trotzdem noch für mich sind und dass sie mich trotzdem bei sich haben wollen, das verändert mich innerlich. Das setzt mich frei, diese blöden Eigenschaften hinter mir zu lassen. Und das setzt mich frei, die anderen wiederum zu lieben. Das baut keine Grenzen auf, sondern es reißt sie nieder. Und jetzt sitzt hier vielleicht die ein oder der andere, der sagt, wie soll ich das schaffen? So eine Liebe, die kann ich nicht produzieren. Die Leute nerven mich einfach, wenn sie mich nerven. Das ist einfach, wie soll ich das machen? Und das Gute ist, dass in diesem Vers in Thessalonicher steht, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander. Also es ist etwas, diese Liebe, die wir haben sollen, zu der Gott uns auffordert, ist etwas, das wir bekommen von Gott. Gibt es da noch eine weitere Folie? Ich weiß gar nicht. Kannst du mal klicken? Genau, das ist der Vers. Also es ist, genau, Gott schenkt diese Liebe, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden. Der Herr lässt uns immer größer werden in der Liebe zueinander und zu allen Menschen. Das ist das Erste, worum Paulus für die Thessalonicher bittet. Er bittet, dass sie wachsen in der Liebe zueinander. Wenn wir richtig beten wollen, wenn wir beten wollen wie Paulus, dann sollte dieses Gebet uns öfter mal über die Lippen kommen, wenn wir für jemand anderes beten, nämlich, dass der andere wächst in der Liebe zum anderen hin und dass er reicher wird darin. Paulus bittet aber auch noch was anderes. Er bittet nicht nur für die Thessalonicher, sondern er bittet auch für sich selbst. Kannst du nochmal klicken? Er bittet um die Befähigung, die Geschwister zu stärken. Er sagt im Vers 10, Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Tag und Nacht, immer wenn er für sie betet, egal ob Tag oder Nacht, bittet er inständig, das ist eine Leidenschaft. Und woher kommt diese Leidenschaft, die Paulus in seinem Gebet hat? Das kommt nur daher, dass er erkannt hat, mein Gott liebt diese Gemeinde und deshalb liegt es mir am Herzen, dass sie in ihre Berufung reinkommen. Deshalb liegt es mir am Herzen, dass sie an das Ziel gebracht werden. Deshalb betet er mit dieser Leidenschaft, dass er sagt, Tag und Nacht bitten wir inständig, weil er weiß, dass Gott diese Gemeinde liebt. Und Paulus liebt diese Gemeinde und deshalb wird sein Gebetsleben bestimmt von den Anliegen dieser Gemeinde. Wenn wir uns die Briefe von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass er sehr viel für Menschen betet und ganz am Ende sagt er, ach ja, und wenn ihr auch was für uns beten wollt, dann übrigens das. Und Wir können sehen, dass seine Anliegen eine untergeordnete Rolle spielen. Er betet nicht zuerst, er kommt nicht zu Gott und sagt, okay Gott, ich bräuchte das, das, das und dann mach mich doch bitte stark, ich sitze im Gefängnis und ach ja, jetzt bete ich auch für die anderen. Bitte mach doch, dass die anderen für mich beten, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme. Also so verhält sich Paulus' Gebetsleben nicht, sondern er ist sehr nach außen gerichtet. Er betet für die Geschwister und das hat Priorität bei ihm. Und Paulus, wenn wir uns den Vers anschauen, dann sehen wir, er bittet nicht nur um eine Lösung, er bittet nicht nur, dass ihr Glauben vervollständigt wird, dort wo sie noch Mangel haben, sondern er bittet, dass er selbst Werkzeug sein darf. Er bittet, dass er selbst Werkzeug zu dieser Lösung sein darf. Wir predigen ja in dieser Predigtreihe und haben unterstützend das Buch von D.A. Carson im Hintergrund. Das hat Annelie letzte Woche schon vorgestellt. Und D.A. Carson sagt zwei Sachen. Er sagt noch viel mehr, aber zwei Sachen möchte ich herausnehmen. Er sagt, für Paulus ist das Gebet kein Ersatz für den christlichen Dienst, sondern ein Teil davon. Und offensichtlich kann er nicht lange für Christen beten, ohne sich danach zu sehnen, ihnen selbst zu dienen. Uns allen sollte eine Gesinnung des Dienstes zu eigen sein, insbesondere dann, wenn wir beten. Und das hat mich, also dieser Satz hat mich erstmal beschäftigt. Dieser erste Satz, dass er betet für was, Paulus betet für was und er kann nicht lange die Füße stillhalten, wenn er betet. Er kann nicht lange einfach nur theoretisch um etwas bitten, sondern er will dienen, er will dazu beitragen, dass sein Gebet wirklich umgesetzt wird. Das ist nichts, die Motivation ist nicht, Gott die Zügel aus der Hand zu nehmen und selbst zu machen, sondern die Motivation ist, Gott, du kannst es, benutz mich dafür. Und jetzt meine Frage an dich heute Morgen, wofür betest du denn aktuell? Was sind deine Gebetsanliegen? Das kann so unterschiedlich sein. Wir haben hier, was weiß ich, 130 Köpfe. Ich schätze mal, es sind ungefähr 130 unterschiedliche Gebetsanliegen. Aber meine Aufforderung an dich heute Morgen ist, überleg doch mal, wofür betest du? Und erwartest du, dass du Teil der Antwort bist, die Gott geben möchte? Hast du zum Beispiel gebetet, dass XY nicht weiter traurig und deprimiert ist? Vielleicht solltest du einen ermutigenden Brief schreiben. Vielleicht bist du die Antwort darauf. Hast du vielleicht gebetet, dass jemand sich nicht alleine in der neuen Stadt fühlt? Vielleicht solltest du die Person zum Kaffeetrinken einladen. Hast du gebetet, dass XY nicht auf Abwege kommt? Vielleicht solltest du dich regelmäßig mit dieser Person treffen, um ihr dabei zu helfen, dran zu bleiben. Also einfach so der Gedanke, was bete ich und möchte Gott mich vielleicht benutzen, um auf dieses Gebet zu antworten. Also wir sind aufgerufen, unsere Geschwister zu lieben. Der Vater schenkt uns das Wachstum in der Liebe, das kommt von Gott. Diese Liebe, die will handeln und wir werden vom Vater zum Handeln befähigt. Wir sollten bitten, wenn wir uns ein Beispiel an Paulus nehmen, dass Gott uns die Möglichkeiten schenkt, dass wir Teil der Gebetserhörung sind. Das sollte ein Anliegen in unserem Gebet sein. Genau, also wir haben die zwei Punkte. Wenn wir richtig beten wollen, das Richtige beten wollen, dann sollten wir um Liebe für die anderen beten zueinander, dass die Liebe wächst zu allen Menschen und zu den Geschwistern. Und wir sollten für uns selbst bitten, dass Gott uns fähig macht, wirklich Teil der Antwort auf die Gebetsanliegen zu sein. Und wir haben von Annelie letzte Woche gehört, wir sollen die richtigen Ziele haben beim Bitten. Nämlich, ich darf es gerne klicken, wir sollen das Ziel haben, dass Jesus verherrlicht wird. Wir sehen es hier sehr schön in diesem Vers. Wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt, dann soll das, was vorne dran steht, geschehen sein. Paulus hat die Ausrichtung auf die Verherrlichung Jesu. Er hat im Blick, dass Jesus wiederkommen wird. Deshalb übrigens haben wir auch jeden Monat das Global Bridegroom Fest, weil wir uns daran erinnern möchten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das oft nicht auf dem Schirm, dass Jesus bald wiederkommt. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir, die ersten Christen, das war denen ihr darum ging's. Die hatten das auf dem Schirm. Die hatten das Ziel vor Augen. Und ich glaube, also ich brauche das, dass ich wieder daran erinnert werde, was mein Ziel ist. Nämlich, dass Jesus wiederkommen wird, dass er alles, was traurig ist, wieder gut machen wird, dass er die Tränen wegnehmen wird, dass alles, was jetzt noch irgendwie nicht so gut ist, dass es dann perfekt sein wird. Wir brauchen Ewigkeitsperspektive. Das ist das Ziel, auf das wir zusteuern. Und wir brauchen das Ziel, nämlich, dass seine Jünger verherrlicht werden. Wir sehen, hier in diesem Vers steht, wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt. Wir sollen verwandelt werden. Unser ganzes Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit und Schritt für Schritt sollen wir ihm ähnlicher gemacht werden. Das ist das Ziel, warum Paulus betet. Und das ist das Ziel, warum Paulus darum betet, dass sie in ihrer Liebe zueinander wachsen. Er betet, dass sie in ihrer Liebe zueinander wachsen, weil das sie stark macht. Kannst du nochmal klicken? Genau. Wie erreichen wir dieses Ziel? Nochmal klicken. Auf diese Weise werden wir innerlich stark gemacht, sodass wir dieses Ziel erreichen. Paulus betet: Ich bete Gott, dass ihr wächst in der Liebe zueinander. Und wenn ihr in der Liebe zueinander wächst, dann werdet ihr innerlich stark gemacht. Und wenn ihr innerlich stark werdet, dann kommt ihr zu diesem Ziel hin, nämlich dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Und dann kommt ihr auf dieses Ziel hin und werdet gut dastehen, wenn Jesus wiederkommt, wenn dieses große Hochzeitsfest ist. Auf dieses Ziel sollen wir ausgerichtet sein. Und das ist die Grundlage, warum Paulus betet, was er betet. Also bete das Richtige mit den richtigen Zielen und bete mit Leidenschaft. Und mit Leidenschaft beten wir für die Gemeinde, wenn wir erkennen, wie sehr Gott die Gemeinde liebt. Ich möchte euch ganz am Schluss nur noch mal ein paar Fragen stellen, die ihr einfach, kannst du weiterklicken? Die ihr euch einfach stellen könnt, einfach um mal so einen Herzenscheck zu machen, wo stehe ich überhaupt. Wir werden jetzt auch gleich noch Abendmahl feiern. In 1. Korinther steht eine sehr gute Stelle zum Abendmahl, die möchte ich noch kurz vorlesen. 1. Korinther 10, 16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir sind eine Gemeinschaft. Jesus hat sich selbst hingegeben als Opfer für uns und daran erinnern wir uns beim Abendmahl feiern, dass er für uns gestorben ist und wir haben Teil an seinem Tod und wir erinnern uns daran, dass auch wir ein Leib sind, der zusammengehört, der eine Einheit ist. Und wir wollen heute Morgen noch zusammen Abendmahl feiern, jetzt gleich im Anschluss. Und ich möchte dich auffordern, nimm dir mit jemandem zusammen Brot und alkoholfreien Wein, Traubensaft, und feiert gemeinsam Abendmahl. Es wird noch Musik laufen und du hast noch Zeit, dir einfach diese Fragen persönlich zu stellen und es an dir arbeiten zu lassen. Ich bete noch kurz. Gott, ich danke dir, dass du uns in diese Gemeinschaft gestellt hast. Ich danke dir, dass wir ein Leib sind, dass da eine Einheit ist. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir lernen, einander zu lieben und wenn wir dieser Einheit nachjagen, dass es uns stärkt, dass es uns stark macht. Und ich danke dir, dass diese Einheit und diese Stärkung, die wir erleben dürfen, dass es uns reifer macht, dass wir zu dir hinwachsen, dass wenn wir in der Liebe wachsen, dass wir dir ähnlicher werden. Gott, ich danke dir, dass du dass du uns die Dinge nicht vorschreibst und sagst einfach, weil sie so sein sollen. Ich danke dir, dass wir auch einen Nutzen davon haben, dass es uns dient, dass es für uns gut ist, Gott. Wir wollen es annehmen. Ich danke dir, dass du uns geliebt hast, bevor wir dich lieben konnten. Und wir wollen deine Nachahmer sein. Wir wollen lieben, was du liebst. Wir wollen fühlen, was du fühlst, Gott. Und ich bitte, öffne unser Herz, dass wir das verstehen und dass wir das sehen, was du fühlst und was du liebst, Gott. Amen.